Ja, ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Habe schon hin und wieder mal was von euch gehört und hatte auch im vergangenen Jahr schon einmal eine Anfrage bekommen, ob ich nicht mal gerne zu Besuch käme. Und nun hat sich das gestern spontan ergeben. Ich bekam einen Anruf, der Karl war erkrankt und ja, ob ich denn nicht heute kommen könnte, das war sehr spontan, aber ich freue mich, der Herr hat es geschenkt. Ich saß da gestern Mittag und habe gedacht, okay, bringst du eine Predigt zu Papier, für die du normal eine Woche bräuchtest, bis morgen. Aber der Herr hat es geschenkt und ich hatte so überlegt, ja, wir haben jetzt gerade Himmelfahrt hinter uns. Und Pfingsten liegt vor uns und um jetzt thematisch nicht völlig aus der Reihe zu fallen, habe ich gedacht, na ja, das wäre eigentlich mal ein guter Anlass, im Grundsatz mal über die Sendung Jesu, über die Intention, warum Jesus eigentlich in unsere Welt gekommen ist, warum der Vater ihn gesandt hat, zu reden. Und weil zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, müsst uns mal die Situation vorstellen, da sitzen die Jünger in Jerusalem. Jesus hat gesagt, geht hinaus in alle Welt, verkündigt das Evangelium, aber er hat gesagt, bleibt in Jerusalem, bis die Kraft aus der Höhe gekommen ist von meinem Vater und ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem und über Samaria und bis an die äußersten Enden der Erde. Und ich stelle mir so vor, dass die Jünger in diesen 10 Tagen Wartezeit zwischen Jesu Rückkehr in den Himmel und dem Pfingstereignis vielleicht auch da gesessen und sich gefragt haben, wie soll das gehen? Was wird das werden? Und sie werden auch reflektiert haben und sich Gedanken darüber gemacht haben, was denn da eigentlich die 40 Tage davor passiert ist auf Golgatha und mit der Auferstehung und wie sie das alles zu deuten und zu interpretieren haben. Klar, durch den Heiligen Geist und durch den Aposteldienst ist ihnen das am Ende klar geworden. Aber die haben sicherlich reflektiert und sich die Frage gestellt, was war das eigentlich alles? Na, wir gucken da heute so nach fast 2000 Jahren drauf zurück. Und ja, uns ist das irgendwie alles so theologisch klar und warum Jesus kam. Und ja klar, die Sünde hat den Menschen von Gott getrennt und Jesus hat ein Sühnopfer erbracht und wir können jetzt durch ihn zu Gott kommen. Aber was das wirklich existenziell bedeutet, man kann es ja in der Theorie alles wissen, ja. Aber was das wirklich konkret heißt, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, damit wir durch ihn Leben haben. Ich denke, das ist etwas, das kann schnell mal untergehen, wenn man diese ganze Geschichte mit so viel zeitlichem Abstand betrachtet. Versetzen wir uns einfach mal in das Geschehen hinein. Und ich lade uns einmal gemeinsam ein, dass wir das Johannesevangelium einmal aufschlagen, Kapitel 3, wer eine Bibel dabei hat. Ich weiß nicht, wie ihr es hier handhabt. Bei uns in der Arche würde man jetzt zur Schriftlesung normalerweise aufstehen. Also wer das mag, kann das gerne tun. Ich stehe ja bereits. Und ich lade uns einmal ein, Johannes 3 aufzuschlagen. Ja, wunderbar. Sport am frühen Morgen. Alles erhebt sich. Und zwar einmal die Verse 16 bis 18 mit mir zu lesen. Wir alle oder fast alle kennen wahrscheinlich den Vers 16. Der ist jetzt eingebunden in einen größeren Kontext. Wir lesen nur 3 Verse, Verse 16 bis 18. Da heißt es: Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Bis hierhin das Wort Gottes. Diese Verse aus dem Evangelium des Apostels Johannes liefern uns ein fundamentales Bekenntnis des christlichen Glaubens. Sie lassen uns tief in Gottes Herz blicken, indem sie uns seine unermessliche Liebe zu den Menschen und die Rettung vor Augen stellen, die er allen gewährt, die an Jesus glauben. Auch wird aufgezeigt, welche Konsequenzen es mit sich bringt, Gottes Sohn fortwährend mit Unglauben zu begegnen. In diesen Versen zeigt sich das Herzstück des Evangeliums. Sie sprechen von Liebe und Erlösung, doch auch von Gericht und Verurteilung. Alles Themen, die uns nicht unbekannt sind, weil sie zum Grundbestand unseres christlichen Glaubens gehören. Gucken wir uns mal den Vers 16 an, wie der beginnt. Da heißt es, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Ja, die Liebe Gottes ist hier das Kernstück in dem Ganzen. Ich möchte allerdings die Betonung ein bisschen anders legen. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Das war nicht irgendwer. Das war nicht irgendeine Liebe von irgendeinem Gott untergeordneten Wesen. Es war Gott selbst. Gott, der Vater, der Quelle, die Quelle allen Seins. Ja, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Das ist nicht eine Liebe, die man einfach so ohne Konsequenzen ausschlagen kann. Das ist eine Liebe, die von höherer Stelle nicht kommen könnte. Und deswegen ist sie von unermesslichem Wert. Und was diese Liebe beinhaltet, was sie auch für uns letztlich bedeutet, auch in praktischer Konsequenz, das wollen wir uns in den nächsten Minuten ein bisschen genauer anschauen. Also zunächst, die Liebe unseres himmlischen Vaters ist nicht oberflächlich oder vergänglich. Zunächst einmal ist sie lang und breit, hoch und tief. Denn Paulus schreibt, ihr kennt vielleicht den Text aus Epheser 3, Verse 18 und 19, ihr sollt mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Gottes Liebe, die uns in Jesus begegnet, sprengt unseren menschlichen Horizont. Wir sind eingeladen, und das ist das Unglaubliche daran, wir sind eingeladen, das Allumfassende zu erfassen. Ja, im Glauben an das Evangelium, die frohe Botschaft von und über Jesus Christus, wird uns die Tür dazu geöffnet, etwas zu erkennen, wofür wir normalerweise als sündige Menschen blind sind, nämlich, dass Gott Liebe ist. In unserer gefallenen menschlichen Eigenart, die im Wesentlichen egozentrisch ist, merken wir eigentlich gar nicht, dass das, wonach wir uns im alltäglichen Leben so sehr sehnen, liebevolle Annahme und tiefe Erfüllung, die uns fähig macht, ebenfalls zu lieben, dass das eigentlich nur in Gemeinschaft mit Gott zu finden ist. Im Evangelium wird uns der Blick eröffnet dafür. Gott nimmt uns liebevoll an und erfüllt uns mit seiner Liebe, sodass auch wir ihn freudig in unserem Leben aufnehmen und ihn lieben, aber auch fähig gemacht werden, einander in Liebe anzunehmen. Es ist Gottes Liebe, die uns annimmt und die zu reflektieren und weiterzugeben, wir eingeladen und auch aufgerufen sind. Das ist für uns als Christen keine Option. Das ist ein Gebot. Liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Und wie Gottes Liebe konkret aussieht, sehen wir am Beispiel von Jesus, dessen gesamter irdischer Werdegang von seiner Geburt in Bethlehem bis zu seinem Tod am Kreuz ein einziges Zeugnis von Gottes Liebe zu den Menschen ist. Gottes Liebe ist ewig. Das heißt, sie hört niemals auf. Denn was schreibt der Prophet Jeremia? 31, Vers 3. Aus der Ferne ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, sagt Gott. Darum habe ich dir die Treue bewahrt, andere Übersetzungen sagen. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Dass Gott seinem Volk seine Liebe schenkt, hat seinen Ursprung in einem vorweltlichen Beschluss. Und seine Liebe überdauert auch das jetzige Zeitalter und wird sich über alle Zeitalter, die noch kommen werden, erstrecken. Apostel Petrus schreibt in Bezug auf Christus und seine Erlösungstat im 1. Petrusbrief Kapitel 1, Verse 18 bis 20, ihr wisst, dass ihr losgekauft wurdet mit dem kostbaren Blut Christi. Er war schon vor Grundlegung der Welt dazu ausersehen und euretwegen ist er am Ende der Zeiten erschienen. Und das ist dieses Erstaunliche an Gottes Liebe in Vorkenntnis des Sündenfalls und all der schlimmen Folgen, die das Menschengeschlecht insgesamt verschuldet hat, beschloss Gott bereits vor Grundlegung der Welt, seinen Sohn zum Erlöser aller zu machen, die an ihn glauben würden. Gottes Ratschluss, seine Liebe zu erweisen, indem er in Sünde gefallene Menschen erlöst und sich in ihrer Rettung verherrlicht, ist älter als das Menschengeschlecht. Dieser Ratschluss stand bereits, bevor irgendein Mensch gesündigt hat. Das müsst ihr uns mal vorstellen, wie Gott in seiner Vorsehung, in seiner Vorkenntnis alles dessen, was kommen würde. Das Kreuz Christi zum Zentrum macht der Offenbarung seiner Liebe. Also diesen ewigen Ratschluss in Raum und Zeit verwirklicht und umgesetzt hat, indem er seinen Sohn gesandt hat für uns. Von Anfang an war es Gottes Wille, sein Wesen, seine Liebe zu offenbaren und seinen Sohn zum Dreh- und Angelpunkt der gesamten Erlösungsgeschichte zu machen. Gottes Wesen ist ewig und beständig, auf ihn ist Verlass. Wen seine Liebe erlöst hat, der ist wirklich erlöst und darf einer wunderbaren Zukunft in der Ewigkeit bei Gott über dieses gegenwärtige irdische Dasein hinaus entgegenblicken. Deswegen kann der Apostel Paulus in Römer 8, 38, 39 auch sagen, ich bin gewiss, das ist nicht nur so eine vage Hoffnung, so, naja, mal gucken, was da kommt. Er sagt, ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Als ich das so las, da musste ich unweigerlich an einen Arbeitskollegen, einen ehemaligen von mir, zurückdenken. Ich hatte vor Jahren mal als Bürokaufmann in einem Autohaus gearbeitet und kam da immer mal wieder mit den Kollegen ins Gespräch. Und der eine sagte so, naja, was vielleicht nach dem Tode kommt oder irgendwann in der Zukunft, wird man sehen, da lasse ich mich dann mal überraschen. Puh, was sagt man dazu? Also nicht, dass ich irgendwie prinzipiell was gegen Überraschungen im Leben hätte, gewiss nicht. Ja. Aber das ist doch sehr hoch gepokert. Ja. Und Gott offenbart uns, dass das nicht sein muss. Wir brauchen nicht pokern. Ja, Gott sagt uns konkret und klar, was kommt. Er sagt, was kommt für den, der an Jesus glaubt. Sagt allerdings auch, was für den kommt, der nicht an Jesus glaubt, der ihn fortwährend im Unglauben ablehnt. Und da kommen wir zu diesem enormen Preis, den Gott gezahlt hat, um uns bei sich in seiner Herrlichkeit zu haben. Gottes Liebe ist opferbereit. Denn Gott liebt uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn, der Mensch geworden war, hingab, damit wir durch ihn Leben haben können, ewiges Leben. Der Apostel Johannes sagt in seinem ersten Brief, in Kapitel 4, Verse 9 und 10, darin offenbarte sich die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Gottes Liebe gilt der ganzen Welt. Jeder, der aus der gottentfremdeten Menschenwelt herauskommt, indem er an Jesus glaubt, ja zu ihm kommt, ist in die rettende Kraft dieser Liebe eingeschlossen. Unabhängig von seiner Vergangenheit, seiner Nationalität oder seinem sozialen Status. Unabhängig von seinem Elternhaus, seiner Hautfarbe oder seinem Geschlecht. All das spielt für Gottes Reich nicht die geringste Rolle. Denn Paulus schreibt im Galaterbrief, Kapitel 3, alle seid ihr durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Da ist also keiner benachteiligt, der in irgendeiner Form auf menschlicher Ebene, je nach Kontext, in dem er lebt, benachteiligt werden könnte. Für Gottes Reich macht nur eines wirklich einen Unterschied, nämlich ob jemand zu Christus gehört oder nicht. Dafür, für diese Lebensentscheidung, zu ihm zu gehören, hat er seinen Sohn in die Welt gesandt. Wie Gottes Liebe, die so weit geht, dass er seinen Sohn im Fleisch für uns dahingegeben hat, damit wir durch den Glauben an ihn das ewige Leben haben können, ja, wie diese Liebe Gottes uns mit Gott versöhnte, also eine vertikale Wirkung hatte, so hat sie auch eine horizontale Wirkung. Wird übrigens schön in diesem Zeichen des Kreuzes deutlich. Ne? Da geht der eine Balken von unten nach oben und der andere geht in die Breite. Ja? Warum? Weil das Kreuz Christi nicht nur den Menschen mit Gott versöhnt, sondern auch die Menschen untereinander versöhnt. All die menschengemachten Barrieren und Grenzen, all die Vorurteile und das Herabsehen auf andere, was in unserer Welt, wir kennen das aus den Medien, Presse, Funk und Fernsehen, nahezu allgegenwärtig zu sein scheint, kann nur in der Gemeinschaft mit Christus wirklich ein Ende finden. Die ebenfalls menschengemachten Lösungen für solche Probleme führen doch nur zu neuen Problemen. Der Genderismus, um ein zeitgenössisches Beispiel mal kurz zu liefern, sorgt nicht für Geschlechtergerechtigkeit, sondern stellt letztlich eine Verneinung der vom Schöpfer erdachten Geschlechter inklusive ihrer jeweiligen spezifischen Befähigungen und Rollen dar. Aus diesem Grund vertritt die Gemeinde von Jesus solche Ideologien nicht, sondern die Gemeinde von Jesus erkennt die Würde des Menschen in seiner Gottesebenbildlichkeit, die sich darin zeigt, dass er einen mit Willensfreiheit, Entscheidungsfähigkeit und Handlungsverantwortung ausgestattetes Wesen ist. Dass diese Eigenschaften durch den Sündenfall in einem gewissen Sinne ramponiert worden sind, das ist ein anderes Thema, da müsste man eine eigene Predigt drüber halten. Aber im Grundsatz erkennen wir die Menschenwürde in dieser Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Und jetzt ist es Gott ein Anliegen gewesen, uns nicht auf dem selbstgewählten Weg der Verlorenheit zu lassen, ein ramponiertes Bild von ihm zu sein, sondern uns wiederherzustellen und zu erlösen, uns in einen Stand zurückzuversetzen, in dem noch alles gut war. Besser noch, Adam befand sich in einem Stand, aus dem er fallen konnte. Einen Fall wird es in Gottes neuer Welt nicht mehr geben. Einen Baum des Lebens, von dem lesen wir wohl in der Offenbarung, nicht aber von einem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, an dem jemand zu Fall kommen könnte. Sondern es ist so, der Herr ruft uns aus dem Weg, von dem Weg der Verlorenheit auf den Weg des Lebens in eine Zukunft in seinem Reich, in dem es Leid und Elend und Tod und Verderben nicht mehr geben wird. Und auch in der gegenwärtigen Zeit erblicken wir in einem gewissen Sinn ein Heilwerden, in dem Jesus uns mit Gott versöhnt hat, in dem wir zu Kindern Gottes geworden sind, in dem wir von neuem geboren worden sind, den Heiligen Geist empfangen haben, uns von Gottes Wort regieren lassen dürfen als Gemeinde und als Einzelne, hat dieser Heilungsprozess bereits eingesetzt, der seine Vollendung finden wird, in der Ewigkeit. Gott sandte also seinen Sohn nicht, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Durch Jesus weist Gott uns einen Weg in ein Leben der Freiheit von Sünde, Schuld und Gericht sowie abschließender Verurteilung zum ewigen und endgültigen Tod. Dieser Weg, der von der Verlorenheit wegführt, an deren Ende der Tod in Gottes Gericht steht, ist offen vor uns. Er ist ein Geschenk Gottes, das wir nicht verdienen können, sondern uns schenken lassen dürfen. Das ist wichtig, den Himmel kann man sich nicht erarbeiten. Der Himmel ist ein Ort für Menschen, die wissen, dass sie Gott nichts bringen können, dass aber Gott ihnen alles gegeben hat. Und doch spricht unsere Passage als Kehrseite des Ganzen auch eine klare Warnung aus. In Vers 18 hatten wir gelesen, wer an ihn glaubt, also an den Sohn Gottes, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Es gibt ein Urteil für diejenigen, die sich beständig weigern, Jesus anzunehmen. Dieses Urteil ist nicht Gottes Wunsch für uns. Sein Wunsch ist, dass Menschen gerettet werden. Der Prophet Hesekiel sagt in Kapitel 33, Vers 11, so wahr ich lebe, zitiert er Gott, ja, so wahr ich lebe, Spruch Gottes des Herrn, ich habe keinen Gefallen am Tod des Schuldigen, sondern daran, dass ein Schuldiger sich abkehrt von seinem Weg und am Leben bleibt. Kehrt um, kehrt euch ab von euren bösen Wegen. Warum denn wollt ihr sterben? Und Apostel Petrus sagt in seinem zweiten Brief in Kapitel 3, der Herr ist geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle zur Umkehr gelangen. Doch die Entscheidung, Jesus abzulehnen, führt zu einer Selbstverurteilung, zu einem Dasein getrennt von Gottes Liebe und seiner heilbringenden Gnade. Die Verantwortung, vor Gottes Liebe und Gnade nicht weiter davonzulaufen, alle Waffen fallen zu lassen und das von Gott in Jesus geschaffene Heil anzunehmen, bleibt vollumfänglich erhalten. Auf die Frage, was sollen wir tun, Brüder, antwortet Apostel Petrus seinen Zuhörern gemäß Apostelgeschichte 2, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und auf die Frage des Kerkermeisters, was muss ich tun, um gerettet zu werden, gaben Paulus und Silas zur Antwort, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus, nach Apostelgeschichte Kapitel 10. Unser Ausgangstext Johannes 3, Verse 16 bis 18, lädt uns ein, über unsere eigene Beziehung zu Gott nachzudenken. Haben wir die Liebe, mit der er uns in Jesus begegnet, wirklich erfasst? Sind wir offen für die Freiheit und für den Sieg, die durch den Glauben an Jesus möglich sind, für ein Leben in Gemeinschaft mit Gott? Oder stehen wir so mehr noch am Rand unsicher und zögerlich, seinen Ruf anzunehmen? Möge jeder von uns heute die Tiefe von Gottes Liebe neu erkennen und sich ganz seinem rettenden Werk hingeben, das er in seinem Sohn zu unserem Heil vollbracht hat. In eben diesem Sohn finden wir wahres Leben, Hoffnung und eine Zukunft für die Ewigkeit. Johannes sagt in Kapitel 8, Vers 32, da zitiert er Jesus, ihr werdet die Wahrheit erkennen, sagt der Herr Jesus dort zu seinen Jüngern, und die Wahrheit wird euch befreien. In Vers 36 sagt er dann, wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Dieser Sohn gab jedes Vorrecht preis, das er in der Himmelswelt bei seinem Vater gehabt hatte und ist in unsere Welt gekommen. Arm geworden für uns, um uns mit seinem Tod am Kreuz zu erlösen, uns in der Kraft des Heiligen Geistes mit seinem Auferstehungsleben auszustatten und uns als seine Gemeinde durch sein Wort zu regieren. Er wurde arm, um uns an seinem Reichtum Anteil zu geben. Es gab im Lauf der Geschichte viele Menschen, die gerne Gott gleich gewesen wären. Doch es gibt nur einen, der tatsächlich Gott gleich war, aber Mensch geworden ist. Im Philipperbrief heißt es dazu, er war Gott gleich, Kapitel 2, Abvers 6, er war Gott gleich, also Jesus, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Die Folge davon war, Vers 9 und 10, dass Gott ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen hat, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu. Wir haben es also mit dem Gekreuzigten zu tun, der nicht ein Verlierer, sondern ein Sieger ist, der sogar ein König ist und der sogar wiederkommen wird, um das Reich, das er bereits in seiner Gemeinde aufgerichtet hat, letztlich zu vollenden. Hast du dein Knie, haben wir unser Knie vor dem König gebeugt? Paulus sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 2, siehe, jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Ja, noch ist die Zeit da, in der es möglich ist, dem König als Freund zu begegnen und sein Knie freiwillig vor ihm zu beugen. Es kommt die Zeit, in der unbußfertige Menschen ihr Knie gezwungenermaßen beugen werden, als besiegte Feinde. Das muss nicht sein. Warum? Weil Gott diese Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Damit wir leben können, ewig leben können, kam der König in die Welt, nahm die Entbehrungen eines Sklaven auf sich und starb sogar wie ein Verbrecher am Kreuz. Die Sendung von Jesus, der das wahre Licht ist, das in unsere Dunkelheit gekommen ist, ist der Inbegriff von Gottes Liebe zu uns. Wollen wir uns nicht an dieser Liebe erfreuen, über sie jubeln, von ihr singen? Oder sie nicht weitergeben? Ja? Wir sind eingeladen, diese Liebe nicht für uns zu behalten, sondern auch denen weiterzugeben, die diese Liebe Gottes noch nicht kennengelernt haben. Das ist auch Gottes klarer Auftrag für seine Gemeinde, für seine Kinder auf der Erde. Wir lesen Markus 16, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wir sind beschenkt worden, um zu beschenken. Und was gibt es Schöneres auf dieser Welt, als Gottes Liebe weiterzugeben, von der man selbst ergriffen ist? Gottes Liebe ist das Motiv dafür, dass er seinen Sohn zu uns sandte, in dessen Worten und Taten wir das Wesen, den Charakter Gottes erkennen können. Mit Recht konnte Jesus sagen, gemäß Johannes 14, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ja, der Sohn ist ein Spiegel des ganzen Wesens Gottes. In ihm, sagt Paulus an anderer Stelle, wohnt die Fülle Gottes leibhaftig. Gottes Liebe, die in der Sendung seines Sohnes offenbart wurde, ist auch das Motiv für unsere Erlösung und letztlich für die Erlösung der gesamten Schöpfung, der unter dem Himmel die Hoffnung des Evangeliums verkündigt wird. Und deswegen möchte ich uns einladen, uns im Glauben an die rettende Kraft des Evangeliums, im Vertrauen auf Gott, dass wir im Glauben Botschafter sind. Dazu möchte ich uns einladen. Botschafter, die Gottes große Liebe weitergeben. Untereinander, das gilt in der Gemeinde, aber auch gegenüber der Welt, das gilt für die Menschen um uns herum. Dass wir den Schatz, den wir bekommen haben, nicht vergraben, dass der Herr nicht eines Tages wiederkommt und sagt, Mensch, was hast du mit dem gemacht, was ich dir da anvertraut habe mit diesem kostbaren Gut, sondern dass wir wirklich sagen können, hey, wir haben dieses Geschenk eingesetzt, wir haben es vervielfältigt, wir haben etwas empfangen vom Herrn, wir haben Heil, Gnade, Rettung, Erlösung empfangen durch diese Botschaft vom Kreuz, durch diese Botschaft, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Und das geben wir weiter, damit auch andere durch den Glauben daran gerettet werden, damit die Bürger des zukünftigen Reiches Gottes eingesammelt werden und damit wir dereinst eine große Schar sind vor dem Thron, die singen kann, so wie wir es eben in einem Lied gesungen hatten, würdig ist das Lamm, das geopfert worden ist, zu nehmen Reichtum, Macht, Weisheit und Stärke. Und dieses Lamm hat mit seinem kostbaren Blut, und das ist der Inbegriff der Liebe Gottes, Menschen aus allen Sprachen, Nationen, Völkern erkauft, sich selbst zum Eigentum und zur Ehre und Verherrlichung des Vaters und uns zum Heil. Lasst uns davon nicht schweigen, liebe Geschwister, das ist unsere Botschaft, die wollen wir uns selber immer wieder sagen und die wollen wir auch der Welt geben, um uns herum, zu der wir gesandt sind. Amen.